Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext aus dem Buch Kohelet, gleich Prediger, kommt heute zum ersten Mal in der Predigtreihe vor. Dem König Salomo wird das Buch zugesprochen. Salomo gilt als einer der weisesten Menschen. Strittig ist, ob das Buch von trübsinniger und hoffnungsloser Aussage geprägt ist oder ob es einen hoffnungsvollen Hintergrund hat. Um was geht es in unserem Predigttext? Fordert er uns dazu auf, lebt mal schön auf dem mittleren Streifen. Der mittlere Streifen ist der Streifen zwischen den Extremen. Der mittlere Streifen tut keinem weh. Und es ist ein Leben ohne Höhen und ohne Tiefen. Ich meine, es gibt nichts Langweiligeres als ein Leben auf dem mittleren Streifen. Wird solch ein Leben von uns erwartet? In der Offenbarung des Johannes heißt es über die Gemeinde in Laodicea: Ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch warm. Du solltest aber kalt oder warm sein, weil du lauwarm bist, nicht warm und nicht kalt, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Da wird auch ein Leben erwartet, entweder kalt oder warm, aber kein lauwarmes Leben, kein Leben auf dem mittleren Streifen. Unser Predigttext spricht von Lebenserfahrungen und Lebenseinstellungen. Wir kennen das doch alle und das überzeugt doch fast jeden Menschen. Unser Tun oder Nicht-Tun entscheidet über unser Ergehen. Ernährst du dich gut, dann wartet auf dich ein langes Leben bei bester Gesundheit. Rauchen kostet mindestens 4 bis 6 Lebensjahre. Wer zu schnell mit dem Auto fährt, muss sich nicht wundern, wenn er die Kontrolle verliert. Wer in der Schule fleißig lernt und seine Hausaufgaben macht, wird ein guter bis sehr guter Schüler. Der Einsatz im Beruf bringt Erfolg und Erfolg bringt mehr Geld. Hinter all diesen Aussagen waltet ein Lebensgesetz. Es ist der Tuns-Ergehen-Zusammenhang. Der Buddhismus ist tief davon geprägt und das Gesetz des Karma sorgt dafür, dass diese Lebenshaltung Beachtung findet und sich ein Mensch danach ausrichtet. Wenn man sich nämlich gut verhält, wird man im nächsten Leben auf einer höheren Stufe geboren und dann kann man bald ins Nirvana kommen. Das besagt das Karma-Gesetz. Den Tuns-Ergehen-Zusammenhang gibt es natürlich auch im Alten Testament wie auch im Neuen. Ich habe mal ein Beispiel aus dem Neuen Testament gewählt. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Seine Eltern? Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Am Tun-Ergehen-Zusammenhang ist sehr viel dran. Er hilft, aber er stimmt immer wieder nicht, sagt Jesus. Hier in unserem Predigttext geht es um das Tun des gerechten Menschen und des gottlosen Menschen. Dies habe ich gesehen in den Tagen meines Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Hier kommt die Lebenserfahrung zur Sprache, die Jesus auch anspricht. Das Gesetz von Tun und Ergehen stimmt mit vielen gemachten Erfahrungen immer wieder nicht überein. Da gibt es doch gerechte Menschen und denen geht es ganz, ganz schlecht. Die werden von einem Unglück nach dem anderen getroffen und da gibt es Menschen, die sind echt böse. Sie halten sich an kein Recht und nichts passiert. Sie können das einfach so weitermachen. Was für eine Ungerechtigkeit. Solche Lebenserfahrungen machen stutzig. Wir suchen nach Erklärungen. Auch im Matthäusevangelium empfinden die Arbeiter den Weinbergbesitzer als ungerecht. Wer eine Stunde gearbeitet hat, bekommt genauso viel wie der 12 Stunden gearbeitet hat. Das geht doch nicht. Was für eine Ungerechtigkeit. So empfinden wir Menschen. Als in Kalifornien die Wälder brannten und auch das sogenannte Paradies zerstört wurde durch das Feuer, da sagte eine Frau in die Mikrofone: Wie kann Gott das zulassen? Das Paradies brennt. Das geht doch gar nicht mit rechten Dingen zu. Gott muss doch auf sein Paradies aufpassen. Genauso, wenn wir sagen, immer sich gesund ernährt, Sport gemacht, schlank und dann Krebs, das geht doch nicht. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Immer und immer wieder wenden wir den Tun-Ergehen-Zusammenhang an. Und dann raucht der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt Kette und wird 97 Jahre alt. Was ist das denn, wo uns doch alle Ärzte warnen und sagen, Rauchen verkürzt das Leben, lass das. Natürlich können wir das empirisch nachweisen, Rauchen verkürzt tatsächlich das Leben. Bei manchen nicht. So nach dem Motto, Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin, aber ohne Schnaps und Rauch stirbt die andere Hälfte auch. Am Tun-Ergehen-Zusammenhang ist viel dran und doch bewahrheitet er sich immer wieder nicht. Darauf macht unser Predigttext aufmerksam. Der König Salomo beschäftigt sich intensiv damit. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang beruht auf der Ratio, die uns dazu bringt, alles zu berechnen. Und die Ratio scheitert immer wieder an den Erfahrungen im Leben. Das Leben verläuft leider nicht so, wie es die Ratio denkt und will. Unser Denken kann nicht unser Leben voraussagen und voraussehen. Über die Zukunft können wir keine verlässlichen Aussagen machen. Da spekulieren wir. Was wir aber können, ist unser Leben annehmen, was uns Tag für Tag vor die Füße gelegt wird. Jesus meint ja auch, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Alles Leben ist von Gott her. Und auch diese Welt ist Gottes Welt. Und in unserem Leben und in der Welt drängen sich Erfahrungen auf, die wir leben müssen, mit denen wir aktiv lernen müssen, umzugehen. Geburt wie auch Tod sind uns aus den Händen genommen. Aber auch da wehren sich Menschen, dass sie machtlos sind. Wir sind doch weithin alles kleine oder große Macher. Alles ist machbar, davon lassen sich Menschen nicht abbringen. Und das ist natürlich auch erstmal gut so. Das hat viel Gutes bewirkt. Und da gleich daneben gibt es viel Scheitern und Selbstzerstörung. Gib dich nicht allzu gerecht und nicht allzu weise. Warum willst du dich zerstören? Was zerstört den Menschen? Was zerstört den Menschen? Unser Wesen. Wir selber zerstören uns mit unserem Wesen. Warum ist das so? In uns allen stecken zwei Mächte. Das auf der einen Seite das Prometheische. Prometheus ist ein Rebell. Er versucht, die Götter zu betrügen. Er wird von den Göttern an den Kaukasusfelsen angekettet. Aber er wird befreit und lebt munter weiter. Das heißt, in uns allen steckt das Rebellische, auch gegen Gott. Und auf der anderen Seite lebt in uns Gottes Geist, der uns zu Menschen macht, die lernen und handeln können und das auch müssen. Wir alle müssen mit diesen beiden Herausforderungen umgehen lernen. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Diese Aussage kann man falsch verstehen. So als ob alles egal sei. Wie wir uns verhalten und wie wir leben, so als bräuchten wir uns gar keine Mühe mehr zu geben, so als wäre der mittlere Streifen die Lösung. Salomo hat dieses Missverständnis im Blick, denn er sagt, sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor der Zeit. Was ist ein Tor? In der biblischen Weisheit ist der Tor jemand, der ausschließlich seinen eigenen Vorteil sucht. Mitmenschen interessieren den Toren nicht. Wir würden heute sagen, ein Tor ist ein Narzisst, ein selbstverliebter Mensch. Das ist nun nicht das Schlimmste. Aber er nutzt andere Menschen immer nur zu seinem eigenen Vorteil aus. Und wenn sie ihm nichts mehr nutzen, dann verwirft er sie. Das ist allerdings schlimm. Für die Menschen, wie auch für den Narzissten, denn er zerstört damit alle Beziehungen. Ohne echte Freunde und gute Beziehungen kann ein Mensch auf Dauer gar nicht leben. Und der dickste Fehler des Toren besteht darin, dass er keine Beziehung zu Gott pflegt. Er will gottlos sein und deshalb ist er gottlos. Er übersieht, dass er ein Geschöpf Gottes ist und sein Geschöpfer mit ihm in Beziehung treten möchte und er macht sich keinen Kopf darüber. Gott aber kann dem Toren jederzeit eine Grenze setzen und ihn dadurch anfragen, durch Unglück, Tod oder innere Leere. Aber es gibt auch eine religiöse Überheblichkeit. Die hört sich so an. Übergib dein Leben Jesus, dann gelingt dein Leben, dann wird alles gut. Das kann man immer wieder hören. Vorsicht ist auch hier geboten, meine ich. Beide Einstellungen, die des Gottlosen wie des Religiösen, scheitern, weil sie beide etwas erzwingen wollen, was so nicht kommen muss, ein besseres Leben. Der eine versucht es ohne Gott und der andere will es mit Gott schaffen. Keiner möchte das Leben so annehmen, wie es ist. Und keiner will darauf antworten, wie das Leben ihm tatsächlich begegnet. Man will ein anderes Leben. Entweder macht man das selber oder Jesus soll das machen. Beide Einstellungen führen zum Scheitern. Denn das Leben ist eine Frage an uns und diese Frage können wir nur selbst beantworten und gestalten. Die Antworten, die wir geben, sind menschliche Antworten. Es sind deine und meine persönlichen Antworten. Übernimm dich nicht, mute dir nicht zu viel zu. Denke daran, dass du sterblich bist. Wenn der römische Kaiser nach einem erfolgreichen Feldzug nach Rom einzog, dann ging immer ein Sklave mit einem Lorbeerkranz neben ihm her und sagte ständig, Respice post te hominem te esse momento. Sieh dich um, denke daran, dass du auch nur ein Mensch bist. Der Triumph verführt den Menschen. Der Mensch wird auch durch eine Niederlage zerstört. Aber beides macht ja das Leben aus, Triumphe und Niederlagen. Es ist wichtig, dass wir diese scheinbaren Gegensätze zusammen sehen. Sei einerseits nicht allzu gerecht, sei andererseits nicht allzu gottlos, sei einerseits nicht allzu weise, sei andererseits kein Tor. Hüte dich vor falschem Egoismus, Dummheit, Lieblosigkeit und Gottlosigkeit. Lebe aber nicht auf dem mittleren Streifen. Denke, du bist ein Mensch. Du bist dieser ganz besondere Mensch. Salomo fasst beides so zusammen. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht im Allen. Die tiefste Erfahrung des Menschen ist nicht der Mensch, sondern Gott, hat der Atomphysiker Carl Friedrich von Weizsäcker gesagt. Ja, hier liegt der Schlüssel. Die Gottesfurcht ist der Schlüssel zum richtigen Leben. Wer Gott fürchtet, der entgeht dem Allen. Solche Gottesfurcht besteht nicht in einer Gottesangst. Die Gottesfurcht nimmt Gott ernst und sie stellt uns in eine Beziehung zu ihm. Aus der Gottesfurcht, die eine liebende Beziehung Gottes zu einem jeden von uns ist, entsteht Gott Vertrauen. Aus diesem Vertrauen erwächst dann Liebe zu Gott und das Bedürfnis, selbst lieben zu lernen, wie Gott liebt. Solche Liebe, die aus dem Glauben kommt, hat keine Angst, Fehler zu machen. Sie weiß sich immer geborgen in Gottes Liebe, der unser ganzes menschliche Dasein wirklich trägt und durchträgt. Wir müssen keine Helden sein. Aber wir sollen auch keine Menschen ohne Selbstbewusstsein sein, sondern so wie wir sind, ist Gott mit offenen Armen für uns da. Und so können wir auch für andere da sein und so können wir uns richtig selbst einschätzen. Martin Luthers Freund und Mitreformator Philipp Melanchthon wollte alles richtig machen in seinem Leben und stand in der Gefahr, sich dabei selbst zu zerstören. Luther gab ihm den Ratschlag, peca fortiter, das heißt übersetzt, sündige tapfer. Ein Ratschlag, den man völlig falsch verstehen kann, aber von unserem Predigt her heißt das, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Lebe dein Leben aus der Liebe Gottes. Du bist, wie du bist, okay. Und antworte so, wie es für dich gut ist und bedenke immer, wer du bist und wie du bist. Wir leben auf der Basis, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Angenommen sein heißt geliebt sein. Die Frage ist, ob wir das glauben. Gott bindet sich in seiner Liebe an uns und seine Bindung an uns schenkt uns die Freiheit, frei zu antworten auf das, was er uns im Leben vor die Füße legt, jeden Tag anders. Aber immer ist alles aus Gottes Hand. Das kann christlicher Glaube entdecken. Und dann fängt ein Mensch an, sein Leben zu gestalten, so gut wie er es eben kann. Und das ist völlig okay. Tun, was getan werden muss, darum geht es, ohne sich dabei zu übernehmen oder sich klein zu machen.